Freunde. Das Thema, der Zustand zwischen Sterben und Auferstehen und überhaupt dass die Thematik des Sterbens, ist ja auch in der Verkündigung der Gemeinden nicht allzu beliebt. Das behält man sich dann vor für den Friedhof oder für die Beerdigung. Nun in Hebräer 2, da steht einmal das Wort, dass Jesus durch seinen Tod uns frei gemacht hat von der Todesfurcht, der wir ein Leben lang ohne ihn wie Sklaven unterworfen wären. Vor jener Furcht, einmal beim Sterben in das bodenlose Nichts zu fallen und zu verlöschen. Es ist vielleicht auch die Furcht vor dem Gericht. Das ist gewisslich wahr. Aber eines muss man doch auch sagen, wenn man es mit der Wahrheit hält, dass auch wir als die Glaubenden mit Bangen dem Tag des Sterbens, der Stunde des Sterbens entgegensehen, jenem Durchgang durch jenen dunklen Tunnel und jenem Vorgang des biologischen Erlöschens. Und auch Paulus hat mit Seufzen an jenen Tag und an jenen Moment gedacht. Wir werden das dann noch lesen. Und so möchte ich zunächst einmal aus der schwer verständlichen Weisheit unseres Bruders und Apostels Paulus ein paar Verse lesen. Es war ja Petrus, der dies gesagt hat, dass manches bei Paulus schwer zu verstehen sei und von den Unwissenden und Unbefestigten leicht verdreht würde. Also nicht etwa von dem Apostel Petrus. In 2. Korinther 5 steht zu der Thematik des heutigen Abends ein bemerkenswertes Wort. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich diesen Text noch einmal nach den neuesten Ausgaben des griechischen Grundtextes überprüft habe. Und ich bitte vor allem zu beachten, wie sich dann der Vers 3 wandelt. Und dann gewinnt dieser Text erst das rechte Verständnis. Dort heißt es in Vers 1 bis 10, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir einen Wohnbau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen bereitet, ein ewiges in den Himmeln. Wir halten also fest, unser Leib, unser Leibeshaus, ist eigentlich kein Haus, sondern ein Zeltbau. Das, was wir erwarten nach dem Sterben von Gott, ist ein Haus, ein Wohnbau. Vers 2, denn in diesem, wir müssen ergänzen, in diesem Zelte oder in diesem Zustand, freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wenn wir auch als Entkleidete nicht nackt erfunden werden. So heißt es in den besten Handschriften des Grundtextes. Das ist ja an und für sich ein Widerspruch. Wenn wir als solche, die unserer Zeltwohnung entkleidet sind, dennoch nicht nackt erfunden werden. Jemand, der entkleidet ist, ist doch nackt. Denn wir freilich, die wir in dem Zelte sind, seufzen, beschwert oder belastet. Also auch der Apostel Paulus. Weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Wir werden dann noch den Text lesen, der hierhin gehört, jenen wunderbaren Text aus 1. Korinther 15, wo von jenem überkleidet werden die Rede ist. Mit der Herrlichkeit Jesu und mit dem Christusgleichen neuen Leib, sodass es eine Generation von Glaubenden geben wird, die gar nicht erst durch das Sterben hindurch muss. entkleidet werden ist also ein Bild für den biologischen Vorgang des Sterbens. Vers 5. Der uns aber eben hierzu ausgerüstet hat, ist Gott, denn er hat uns auch das Angeld oder das Unterpfand des Geistes gegeben. In Römer 8, Vers 11 steht dazu die bemerkenswerte Aussage, dass er uns um des in uns wohnenden Heiligen Geistes auferwecken wird und in die Herrlichkeit des Christus gleichen Leibes hineinversetzen wird. Vers 6. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, solange wir unsere Heimat in dem Leibe haben, sind wir fern der eigentlichen Heimat, weg vom Herrn. Es gibt also eine vorläufige Heimat, das ist die Heimat, die wir hier im Leibe haben, im Zeltbau unseres Leibes. Und es gibt eine eigentliche Heimat, das ist die Heimat bei dem Herrn. Denn durch Glauben wandern wir und nicht durch Schauen. Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Für Paulus ist das also gleichbedeutend. Der Moment des Auswanders aus dem Leibeszelt ist bei ihm ein sofortiges Einwandern in die eigentliche Heimat bei dem Herrn. Darum setzen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind, das heißt beim Herrn, oder noch in der Fremde, das heißt fern von der Heimat beim Herrn, ihm wohlzugefallen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Zunächst einmal bis hierhin. Hier wird die Rede geführt von dem Auswandern des Zeltbewohners nach dem Abbruch seines Leibeszeltes im Vorgang des Sterbens. Der Zeltabbruch ist ein Entkleidetwerden. Das Zelt mit seinen Hüllen, mit seinen Zeltstangen, mit seinen Seilen und Heringen ist ein Bild für unser Leibeskleid mit Haut und Muskeln und Knochen. Auch da gibt es eine Statik des Zeltes. Auch da gibt es eine Haut des Zeltes. Und wenn das Zelt abgebrochen wird, dann darf der Zeltbewohner auswandern in jene Heimat, von der hier gesprochen wird. Dieses Bild des Zeltes ist ein alttestamentliches Bild. Ich möchte nur zwei Stellen nennen. Einmal Hiob 4, Vers 17 bis 21. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staube ist. Wie Motten werden sie zertreten. Von Morgen bis Abend werden sie zerschmettert. Ohne dass man's beachtet, kommen sie um auf äonisch, nicht auf ewig. Denn dann hätten wir ja keine Hoffnung. Ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, dann fällt das Zelt zusammen. So sterben sie und nicht in Weisheit. Wir sollten aber solche sein nach Psalm 90, die klug ihre Tage zählen und bedenken, dass sie sterben müssen und dann ein Herz voller Weisheit mit nach Hause bringen. So heißt es im Psalm 90. Dazu noch eine andere Stelle aus der bewegenden Totenklage des Königs Hiskia, dem dann hernach Genesung geschenkt wurde und Jahre hinzugefügt wurden. Jesajas 38 von Vers 10 an. Ich sprach in der Ruhe meiner Tage, soll ich hingehen zu den Pforten des Scheol, des Totenreiches, bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach, ich werde Jehova nicht sehen, Jehova im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Wohnung ist abgebrochen und ward von mir weggeführt wie ein Hirtenzelt. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt, vom Trumme schnitt er mich los. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen, dem Löwen gleich, also zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube. Schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange, tritt als Bürge für mich ein. Also auch hier das Hirtenzelt als Bild für unsere leibliche Existenz und das Hinweggerissenwerden dieses Hirtenzeltes als ein Bild für das Sterben. Das geht bis hinein in das Neue Testament, wo auch die Apostel unter diesem Bilde von ihrem kommenden Tode redeten. Als sie nach einer ganzen Weile bemerkt hatten, dass der Herr nun doch nicht zu ihren Lebenszeiten und zu ihrer Generation kommen würde und dass sie doch in den Tod hinein müssten. Der Apostel Petrus sagt in 2. Petrus 1, Vers 13 bis 14, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltbaues bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschiede in der Lage seid, euch diese Dinge eigenständig wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Das sollen ja solche Stunden der Vertiefung und der Belehrung sein und das soll der Sinn dieser Dinge sein, dass wir später, wenn wir die Dinge etwa anhand eines Tonbandes sorgfältig nachgearbeitet haben mit der Heiligen Schrift, dann auch eigenständig wieder in der Lage sein werden, das aus uns selbst unter dem Studium des Wortes hervorzurufen und uns in Erinnerung zu bringen. Nun, eins muss man sagen, lieber wäre dem Apostel Paulus in dem, was er bezeugt hat, in 2. Korinther 5, nicht das Entkleidetwerden, sondern das Überkleidetwerden. Das heißt, dass er gar nicht erst durch den Tod, durch das Sterben hindurch müsse, sondern dass er sofort mit dem Herrlichkeitsleib Jesu überkleidet würde. Das war ja die Hoffnung, die der Apostel Paulus und die anderen Apostel zunächst alle noch hatten, dass noch zu ihren Lebzeiten der Herr wiederkäme und dass er dann die letzte Generation der Glaubenden unmittelbar in die Herrlichkeit heimholen würde. Und das wird ja einmal jener letzten eschatologischen Generation, jener letzten Gemeinde von Christen geschehen, dass sie nicht durch das Sterben hindurch müssen. Wir lesen dazu 1. Korinther 15, wo auch dann wieder das Wort vom Verschlungenwerden des Sterblichen durch das Leben vorkommt, das wir schon in Vers 4 aus dem Munde des Apostels Paulus hörten. 1. Korinther 15, von Vers 51 an. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, das heißt, wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem unteilbaren Augenblick, en atomo, in einem Nu, bei einem Anblick der Augen, das heißt, wenn wir Jesus sehen werden, wie er ist, so wie es der Apostel Johannes sagt, dann werden wir ihm gleich sein, in diesem Moment. Das sind also nicht zwei Ausdrücke, die sich wiederholen. Das erste ist ein zeitlicher Ausdruck, ein unteilbares Zeitstück in einem Nu, das zweite bei einem Anblick der Augen. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir alle werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Deshalb spricht Paulus von dem Überkleidetwerden. Auch hier geht es also um das Anziehen eines neuen Leibeszeltes oder besser einer Behausung aus dem Himmel. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in den Sieg hinein oder vom Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ein wenig mühen müssen wir uns heute Abend bei diesem Thema, wenn wir es biblisch ergründen wollen. Das muss ich und das müsst ihr. Und der Herr wird uns dazu Gnade und Geduld schenken. Also, die endzeitliche Verwirklichung des Lebenssieges bleibt das Ziel der Gemeinde, bleibt auch das Ziel des Apostels Paulus, wenn er sagt, wir möchten lieber nicht erst entkleidet werden, sondern wir möchten überkleidet werden. Das Ziel der Gemeinde Jesu ist es nicht, einmal in irgendeinen Himmel zu kommen und dort im Zustand der Seele ohne Leib ewiglich zu bleiben. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Geistleiblichkeit in der Herrlichkeit des Christus. Schlatter, der große Theologe, hat einmal gesagt, wenn wir meinen, das Ziel der Gemeinde Jesu sei ein ewiges Psalmodieren, Harfen schlagen, Krönlein tragen und Palmen schwingen, dann irren wir uns. Dies ist nicht das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel der Gemeinde Jesu ist es, in der Gleichheit mit der Herrlichkeit des Christus, mit ihm, dem Sohne Gottes, in den kommenden Weltzeiten und Äonen zu herrschen und die Welt in den Zustand der Vollendung zu führen. Das hat dieser Mann gesagt, Adolf Schlatter, einer der positivsten Theologen, die wir in Deutschland hatten. Ja, es ist wahr, leuchtend steht vor den Aposteln jenes große Ziel, das wir in Philipper 3 beschrieben finden, Philipper 3, Vers 20 bis 21, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, bis hin zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Und zwar mit jener wirksamen Kraft, mit der er in der Lage ist, sich das ganze All unterzuordnen. So heißt es wörtlich nach dem Grundtext. Das ist eine gewaltige Kraft, die er einsetzt, wenn er die Gemeinde in seine Herrlichkeit auch in die kommende Leibesherrlichkeit einführt, die wir eine Geistleiblichkeit nennen müssen. Und doch gibt es für Paulus, der ja im Laufe seiner Tätigkeit immer stärker und immer klarer erkannte, dass er selbst einmal sterben müsse, dass er also entkleidet werden müsse, eine positive Entspannung im Blick auf das Sterben. Nämlich, er weiß, dass Auswandern aus dem Leibe, der Abbruch des Hirtenzeltes seines sterblichen Leibes bedeutet, ein sofortiges Einwandern zu dem Herrn. Ein sofortiges Einwandern zu dem Herrn. Ich sage es noch einmal. Vers 8 aus 2. Korinther 5. Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Das bedeutet nicht, und dann nach einem 2000-jährigen Seelenschlaf irgendwann einmal in die Heimat beim Herrn zu kommen. Der griechische Satz hat in seiner Grammatik und Konstruktion zwei Begebenheiten, die im sofortigen Augenblick geschehen. Das Auswandern aus der Leibesheimat bedeutet ein sofortiges Einwandern in die Heimat bei dem Herrn. Und so wollte es Paulus verstanden haben, als er in Philipper 1, Vers 21 bis 24 einmal Folgendes schrieb. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben bedeutet für mich Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich einerseits Lust habe, abzuscheiden und bei Christo zu sein, denn das ist weit besser. Das Bleiben im Fleische aber ist andererseits notwendiger, um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, auf dass euer Rühmen in Christo Jesu meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Er hat also erwählt, im Fleische noch eine Weile zu bleiben, um seiner Gemeinden willen. Aber das eine halten wir fest. Es wäre für ihn weit besser, und er hätte geradezu Lust dazu, abzuscheiden und dann bei Christus zu sein. Auch da wieder diese Gleichzeitigkeit der Ereignisse, dass das Sterben ihn hinüberführt, unmittelbar hinüberführt zu dem Herrn. Das hat nun der Apostel Paulus nicht aus irgendeiner klug ersonnenen Theorie heraus, sondern das hat er ansatzweise einmal selbst erlebt. Er war nämlich einmal an der Schwelle des Todes. Es gibt ja heute viele Berichte, auch von Medizinern, und es gibt darunter wirklich verbürgte Berichte. Auch unser Bruder Dr. Meyer-Gerber hat darüber in seinem Büchlein in der Hoffnung auf das Jenseits, heißt es wohl, berichtet. Von Menschen, die klinisch tot waren, deren Herz stillstand, deren Atmung stillstand, aber die in ihrem Gehirn noch nicht völlig abgestorben waren, dass sie also in diesem Zustand des klinischen Todes Erlebnisse hatten, die davon künden, dass sie schon an der Schwelle zum Jenseits gestanden sind. Dass sie zum Beispiel hörten, wie die Ärzte sich unterhielten, welche Maßnahmen sie beschlossen und einleiteten, dass sie genau hörten, was ihre Verwandten sagten, wenn sie zugegen waren, dass sie sich selbst sahen, wie sie dort lagen, ja, dass sie Erlebnisse schon hatten von jener Passage in die Ewigkeit, von jenem Durchgang in die ewige Welt und in das Jenseits. Wir sollten diese Berichte ruhig kritisch prüfen und lesen. Darauf kommt es auch gar nicht an. Es kommt nur auf das an, was uns das Wort Gottes sagt. Und wir brauchen diese Krücken nicht als Glaubende. Aber Paulus hat offensichtlich einmal ein solches Ereignis gehabt. Er redet von sich in der dritten Person, als er sich den Korinthern gegenüber einmal in 2. Korinther 12 rühmen wollte, die seine apostolische Vollmacht anzweifelten, und als er sagte, ich rühme mich und mache mich dadurch zum Narren. Aber er hat es doch getan. Und er sagt, ich weiß von einem Menschen vor 14 Jahren, von einem Menschen in Christo, ob er noch im Leibe war oder ob er schon außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht. Er wurde entrückt bis in den dritten Himmel, bis in das Paradies, das heißt bis in die Gegenwart Gottes. Und er hörte dort unaussprechbare Worte, die der Mensch nicht sagen kann und nicht sagen darf. Bezeichnend ist die Aussage, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Er redet von sich selbst. Das heißt, ob der endgültige Abschied schon stattgefunden hat. Ob die silberne Schnur schon zerrissen war. Es gibt ja in den Sprüchen zwei eigenartige Worte, die wir hier einmal nennen dürfen. Prediger 12, 6. Denn der Mensch geht zu seinem ewigen Hause, zu jenem Hause, von dem auch Paulus redet in 2. Korinther 5. Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße, ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale und so weiter. Und diese silberne Schnur wird in Prediger 4, Vers 11 bis 12 eine dreifach geflochtene Schnur genannt, die nicht so schnell zerreißt. Es ist die Einheit von Geist, Seele und Leib in unserer gegenwärtigen Existenz. Und im klinischen Tod dauert es offensichtlich noch eine geraume Weile, auch nach dem Stillstand von Atmung und Herzschlag, bis dann jene Dreieinheit völlig zerbricht, in biblischen Worten gesprochen, bis die silberne Schnur zerreißt. Und bei Paulus war das ein ganz bestimmtes Erlebnis, wenn man präzise zurückrechnet. Es war jenes Ereignis zu Lystra, wo Paulus einmal von den Juden gesteinigt worden ist. Und man muss nun wissen, wie eine Steinigung stattfand. Der Delinquent wurde in eine Mulde gestoßen oder von einem kleinen Abhang gestoßen, bis er zu Fall kam. Dann nahm einer der Zeugen der Auferstehung einen besonders großen Stein und warf ihn auf den Brustkorb des Delinquenten, damit er möglichst schon in Ohnmacht fiel oder schon zu Tode kam. Und die anderen haben dann hernach andere Steine auf ihn geworfen. Das hat Paulus erlebt. Und da lag er, sagt der Grundtext, wie ein Toter. Man darf das also nicht verniedlichen, als hätten da einige böse Jungens Kieselsteine auf ihn geworfen. Man muss etwas wissen davon, wie eine Steinigung durchgeführt wurde. Er war im klinischen Tod. Das ist dieser Zustand, wo er nicht weiß, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes. Aber er war im Geiste schon vorausgeeilt. Ich habe im Geiste, Herr, deinen Thron erblickt. Da war er im dritten Himmel, im Paradies, hörte unaussprechbare Worte, die der Mensch nicht wiedergeben kann und nicht wiedergeben darf. Das ist auch nicht das, was er später im Epheserbrief geschrieben hat. Er war in der Gegenwart Gottes mit seinem Geist. Und dann wurde er wieder zurückgeholt. Und alle, die im klinischen Tod waren und haben das erlebt, sagten, das ist überaus unangenehm für uns gewesen. Wir wären lieber drüben geblieben. Dieses zurückgerissen werden in den Leib ist eine entsetzliche Sache. Und seitdem, so sagen fast alle Zeugen des klinischen Todes, haben wir keine Angst mehr vor dem Sterben. Paulus hat es erlebt. Und was ist dann geschehen? Da kamen die Brüder und umringten ihn und beteten. Und da erfuhr dieser Mann die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und zwar nicht nur erbaulich, sondern auch physisch. Buchstäblich. Und er stand auf. Und dann ging er am nächsten Tage weiter bis nach Derbe. Und das muss man sich wirklich einmal auf der Landkarte anschauen, damit man weiß, was das bedeutet für einen Mann, der gesteinigt worden ist. Kraft der Auferstehung Jesu, das hat er erfahren. Das ist für ihn keine Schreibtischarbeit gewesen, die er für den Paulus Verlag erledigt hat. Als er dann später schrieb, ich habe nur ein Ziel, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich auf irgendeine Weise hinzugelangen möge zu der Exanastasis, zu der Außerauferstehung aus den Toten und ihm auch gleich werde in seiner Auferstehung, damit ich aus den Toten ihm entgegengerückt werde. Und dieser Mann kann schreiben, ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn er hat es ja schon einmal fast erlebt oder nahezu erlebt oder mit seinem Geiste erlebt im klinischen Tod. Er weiß, wovon er redet. Der Zwischenzustand ist für Paulus kein Schlafen, keine Bewusstlosigkeit bis zur Auferstehung, auch kein Dahindämmern. Es gibt darauf Hinweise in der Heiligen Schrift. Ich möchte einige nennen. Da ist zunächst in Hebräer 12 davon geredet, dass uns, die wir noch auf Erden sind, als der kleinste Bestandteil der Gemeinde Jesu, der größte ist ja schon drüben, dass uns eine Wolke von Augenzeugen umlagert, und uns bei unserem Wettkampf zuschaut, den wir führen müssen bis zum Ziel, bis wir Jesus erreichen, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Und diese uns zuschauenden Augenzeugen sind nach dem Zusammenhang des Hebräerbriefes jene Glaubenszeugen auch, die in Hebräer 11 erwähnt werden. Und die Wolke der Zeugen bilden, weil sie mit dem Herrn aufgefahren sind bei seiner Himmelfahrt. Sie sind nämlich jene Heiligen des alten Bundes, die auferstanden sind bei seinem Tode und die bei seiner Auferstehung vielen in Jerusalem erschienen und die bei seiner Himmelfahrt mit ihm emporgehoben worden sind in die Herrlichkeit. Und sie umlagern uns heute und schauen uns zu. Wir dürfen gewiss sein, auch unsere Väter im Glauben, die wir ehren, die wir liebten und die wir heute noch hochhalten und denen wir vieles zu verdanken haben. Ein zweites Beispiel. In Matthäus 22 muss sich Jesus einmal mit den theologischen Liberalen seiner Zeit auseinandersetzen, nämlich mit den Sadduzäern. Das waren nicht die Pharisäer, die im Wesentlichen alles glaubten, was geschrieben stand. Aber die Sadduzäer waren liberal. Sie glaubten nicht an Engel, sie glaubten nicht an eine Geisterwelt und an eine Dämonenwelt. Sie glaubten nicht an ein Jenseits. Sie waren mehr oder weniger griechische Philosophen mit alttestamentlichem Anstrich, so wie es heute heidnische Philosophen mit neutestamentlichem Anstrich gibt, die sich Theologen nennen. Und diese Leute haben auch die Auferstehung und das Fortleben nach dem Tode geleugnet. Und um Jesus eine Falle zu stellen, haben sie ein Gleichnis ersonnen. Und das ist nun wirklich lächerlich. Sie sagten, ja, da hat es doch eine Frau gegeben, die hatte 7 Männer nach dem Leviratsgesetz. Einer nach dem anderen ist ihr weggestorben und der Bruder hat dann jeweils die Witwe wieder geheiratet. Alle 7 Brüder nacheinander. Wir merken, wie lächerlich dieses Beispiel ist. Und dann fragen sie den Herrn Jesus, wem wird sie denn dann in der Auferstehung gehören? Du glaubst ja an die Auferstehung. Und Jesus sagt, ihr irret sehr, ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes, denn in der Auferstehung wird nicht mehr geheiratet. Da gibt es keine Ehen mehr. Und was die Auferstehung selbst anbetrifft, die ihr leugnet, da will ich euch mal was sagen. Habt ihr denn nie gelesen im Gesetz, und zwar in der Perikope des Dornbusches, dass sich dort der lebendige Gott einen besonderen Namen gibt, nämlich Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs? Ja, glaubt ihr denn, der Gott des Lebens würde sich Gott Abrahams nennen, Gott Isaaks nennen und Gott Jakobs nennen, wenn die im Tode lägen? Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Abraham und Isaak und Jakob sind bei ihm, sie leben bei ihm und deshalb nennt er sich ihr Gott. So hat Jesus jedenfalls die Heilige Schrift ausgelegt. Ein wenig mit der Lupe. Und davon sollten wir lernen. Ein weiteres Beispiel. Am Ende des Hiob-Buches, nachdem Hiob wieder genesen ist, bekommt er von Gott eine großartige Wiedererstattung. Er hat ja alles verloren, seinen Besitz, seinen Reichtum, und er war ein großer Herdenbesitzer, sein Kleinvieh, seine Kamele, seine Eselinnen. Er bekommt von Gott alles wieder im Maßstab 1:2. Doppelt so viele Esel, doppelt so viele Kamele, doppelt so viele Eselinnen, doppelt so viel Geld. Nur seine 3 Töchter und seine 7 Söhne, die ja in der Katastrophe, die uns in Kapitel 1 geschildert wird, da hingerafft worden sind, die bekommt er nicht wieder im Verhältnis 1:2, sondern nur im Verhältnis 1:1. Er bekommt wieder 3 Töchter und 7 Söhne. Warum? Die 3 Töchter und die 7 Söhne, die gestorben sind, die leben für Gott und die zählen für Gott. Auch er hat nun, wenn er sich auf den Standpunkt Gottes stellt, 6 Töchter und 14 Söhne. Ihm leben sie alle. Jesus ist nicht nur der Herr der Lebenden, sondern auch der Herr der Toten. Ich möchte einmal dazu lesen, was dazu die Wuppertaler Studienbibel schreibt. Sehr wesentlich ist Römer 14, Vers 7 bis 9. Es gibt genauso ein dem Herrn sterben, wie es ein dem Herrn leben gibt. Ein dem Herrn sterben kann schwerlich in der Katastrophe einer gänzlichen Auslöschung oder in einer Versenkung in ein bewusstloses Schattendasein bestehen. Der Apostel zeigt uns darum auch sogleich, dass Jesus durch sein eigenes Sterben und Auferstehen der Herr über die Lebendigen und über die Toten ist. Die sogenannten Toten müssen also so lebendig sein, dass Jesus eine Herrschaft über sie ausüben kann und dass er ihr König ist. Wir denken an Jesus, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Herrn gehören, ob wir irdisch leben oder leiblich sterben. In 1. Korinther 12, wird uns gesagt, dass wir als glaubende Glieder am Leib des Christus geworden sind. Ist es denkbar, dass dem Herrn ständig Glieder durch den leiblichen Tod entrissen werden? In Römer 8 hat der Apostel mit tiefem Jubel gerühmt, dass nichts uns von der Liebe Gottes in Christo Jesu scheiden kann. Und er hat dabei ausdrücklich den Tod genannt als seine Macht, die das auch nicht vermag. Bis hierhin das Zitat. Paulus hat damit gerechnet, dass er nach seinem Sterben unmittelbar in der Heimat beim Herrn einwandern werde. Aber dieser Zwischenzustand ist ein Wartestand bis zur Auferstehung. Die Auferstehung, der neue Leib in der Gleichheit der Herrlichkeit des Leibes Jesu Christi, ist und bleibt das eigentliche Ziel. Nicht dieser Zwischenzustand, dieser Wartestand bei dem Herrn. Aber Paulus weiß, dass das Entkleidetsein im Tode ein Zustand ist, der uns nicht in die Nacktheit versetzt. Und ich möchte hier noch einmal lesen, Vers 2 bis 3 in 2. Korinther 5. Denn in diesem Zelte freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wenn wir auch als Entkleidete, als Gestorbene, nicht nackt erfunden werden. Es gibt also ein Zwischengewand, einen Zwischenzustand. Und Vers 9, darum setzen wir unsere Ehre da rein, ob wir nun schon daheim sind beim Herrn oder noch in der Fremde, fern der Heimat, ihm wohlzugefallen. Und wenn man dem Herrn wohlgefallen kann, wenn man bei ihm ist, dann ist man nicht bewusstlos, ohnmächtig und schläft nicht im Tode, sondern dann ist man im Geiste hellwach für den Herrn, um ihm wohlzugefallen. Es gibt ein Beispiel für diesen Zwischenzustand in der Heiligen Schrift. Und wir müssen schon heute Abend ein wenig das Wort Gottes zu Rate ziehen. Ich will Ihnen ja nicht meine eigenen Gedanken über diese Dinge mitteilen, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Und dazu lesen wir in Offenbarung 6, ein eigenartiges Wort. Vers 9 und folgende. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, das heißt unter dem himmlischen Räucheraltar, die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Ich darf hier einmal Halt machen und möchte vorsichtig darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt Gläubige sein müssen. Wir werden das dann noch sehen. Sie schreien nämlich nach Rache. Wenn wir daran denken, dass das Wort Gottes dem Volke Israel anvertraut worden ist und das Zeugnis der Prophetie, dann wird es uns klar. Denn um seiner Auserwählung willen ist letztlich das Volk Israel immer und immer wieder verfolgt worden. Sodass viele Juden gesagt haben, wir würden gerne auf diese Auserwählung verzichten. Denn die Auserwählung hat zwei Gesichter. Darum sind sie wie Schlachtschafe geachtet worden. Und zu denen, die hier unter dem himmlischen Räucheraltar im himmlischen Tempel sind, die dort als Seelen weilen und nach Rache schreien, gehören sicherlich auch die 6 Millionen, die im Namen Deutschlands ermordet und vergast worden sind. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Despot, o Gewaltherrscher, so würden wir den Vater nicht anreden. Bis wann, o Gewaltherrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Die Weise der Gemeinde ist eine andere. Als Stephanus starb unter den Steinwürfen seiner Feinde, hat er gesagt, Herr Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Aber die Seelen derer, die aus Israel gestorben sind und gelitten haben, rufen nach Rache. Denn der Herr Jesus wird nach dem Zeugnis des Apostels Paulus einmal wiederkehren mit heiligen Engeln und in flammendem Feuer, um Rache zu üben an allen denen, die auf Erden wohnen und die nicht geglaubt haben. Das sagt auch das Wort Gottes. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, eine Stola, ein Überwurf. Das ist das, was die Römer sich schnell überhängten, wenn jemand sie sprechen wollte. Ein anderes Beispiel. Wenn wir im Bad sind und es klingelt und draußen steht ein Bekannter, dann ziehen wir uns schnell einen Morgenrock drüber und machen die Tür auf und sagen, warte mal noch einen Moment, ich muss mich erst anziehen. Eine Stola, ein Überwurf, ein weißes, wie Licht leuchtendes Gewand. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Hier haben wir also das Zwischengewand. Ein Ausleger hat einmal gesagt, es ist nichts anderes als eine glänzende Lichthülle, bis zur Auferstehung der Geistseele gegeben. Und jetzt werden wir Paulus ein wenig besser verstehen, wenn er gesagt hat, wir werden als Entkleidete dennoch nicht nackt erfunden werden. Hier wird der Widerspruch, der scheinbare Widerspruch gelöst. Einfach deshalb, weil wir nach dem Ablegen unseres Leibeszeltes ein anderes Gewand, ein Zwischengewand, eine Lichthülle bekommen, bis zu jenem Tag der Auferstehung, wo wir dann den Geistleib bekommen werden in der Gleichheit des Leibes der Herrlichkeit Jesu. Habt ihr das alles verstanden, sagte der Herr Jesus, und die Jünger sagten, ja, Herr. In dem Text des Paulus haben wir zwei Dinge, die gegenübergestellt werden. Unsere irdische, sterbliche, verwesliche, schwache, hinfällige Leibesexistenz als Zelt. Die kommende Existenz in der Auferstehung als Haus, als Tempelhaus. Mit dem Zelt ist natürlich nicht irgendein lustiges Pfadfinderzelt gemeint, sondern es ist eher gedacht an das Zelt der Urväter, die als Hirten mit diesem Zelte immer wieder umherwanderten mit ihren Herden, die das Zelt abbrachen und neu aufbauten, bis es dann endgültig verfiel. Der Zeltweber Paulus weiß sehr gut darüber Bescheid. Und wahrscheinlich hat er deshalb auch dieses Bild gewählt, auch weil es in den heiligen Schriften des Alten Bundes verwendet wird. Ich möchte hier einmal sagen, wir sollten bei biblischen Zusammenhängen nie unsere eigene Fantasie zu Rate ziehen und unseren eigenen Ideen glauben. Ich kenne einen Bruder, der tut das so maßlos, dass es manchmal unwürdig ist. Möchte die Beispiele nicht weitergeben. Wir sollten uns an das Wort Gottes halten. Dort haben wir das ganze Bildmaterial, das ganze Muster gesunder Worte, dessen wir bedürfen. Ich möchte hier zu diesem Zelt schnell noch einmal lesen, Hebräer 11, 8 bis 11, weil wir die Urväter des Glaubens erwähnt haben. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und in dieser Stadt, in diesem himmlischen Jerusalem, dort sind die Wohnungen, auf die wir warten. Dort ist das Haus, das Bauwerk, das Ewige aus den Himmeln, das uns einmal erwartet und uns zur Verfügung gestellt wird. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zuzubereiten. Aber das habe ich gar nicht nötig. Sie stehen dort bereit. In jeder Realität des Geistes, in jener Realität des himmlischen Jerusalem und der unerschaffenen Gotteswelt. Also das Zelt. Dieses Zelt ist ein Stiftszelt. Ich habe mich gefreut, als ich in einer englischen Übersetzung in Johannes 1, Vers 14 Folgendes las. Dort steht ja, das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Er hat also das Zelt unseres Leibes angezogen. Er kam in Gleichgestalt des Leibes, des Fleisches und Blutes der Brüder und im Leibe der Sünde und des Todes. In dieser englischen Übersetzung steht, he tabernacled among us. Das heißt, er schlug das Stiftszelt unter uns auf. Das heißt, das Zelt des Zeugnisses, das die Israeliten durch die Wüste begleitet. Ein wunderbares Bild für den Leib Jesu, ein wunderbares Bild in seiner Dreiteilung, auch für die Dreieinheit unseres Leibes, Zeltes, in der Gegenwart. Da haben wir den Vorhof des Leibes, der vom Heiligtum durch einen Vorhang getrennt wird. Und nach Hebräer 10, Vers 20 wird dieser Vorhang der Vorhang des Fleisches genannt. Im Vorhof des Leibes steht der Brandopferaltar. Und nach Römer 12 sollen wir ja unsere Leiber Gott zur Verfügung stellen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer in einem wohlgefälligen, wortgemäßen Gottesdienst. Immer wieder neu. Dort steht auch das Waschbecken, in dem sich die Priester wuschen. Und Epheser 5 lesen wir ja das Wort, dass wir uns auch in unserem Leibe und in unserer Seele immer wieder waschen sollten im Wasserbad des Wortes, täglich. Einmal sind wir gewaschen im Blut Jesu, das ist erledigt. Das brauchen wir nicht wieder neu. Aber täglich waschen wir uns im Wasserbad des Wortes. Dann kommt nach dem Vorhang das Heiligtum mit seinen Demonstrations- und Schaugeräten für die Seele. Alles, was wir dort haben, gilt der Seele. Und Seele ist Denken, Wollen und Fühlen. Das sagen uns auch unsere Psychologen. Denken, Wollen und Fühlen. Dort haben wir den Leuchter, den heiligen Leuchter, der die Fülle des Wortes und des Geistes versinnbildlicht, den man mit den Augen schauen kann. Da haben wir den Schaubrottisch, auf dem die 12 Brote liegen, die die Priester essen konnten. Da haben wir den goldenen Räucheraltar mit dem Rauchwerk, das zu Gott emporstieg, als ein Bild der Gebete. Und dieses Räucherwerk konnte man mit der Nase riechen. Die Augen, die Nase, der Geschmack, auch die Ohren. Denn wenn der hohe Priester durch das Heiligtum ging, erschallten die kleinen Glöckchen, die er an seinem Gewand trug. Und man kann dann wirklich nur sagen, wenn man an diese Sinne der Seele denkt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir sind also hier bei der Seele. Heiligtum der Seele. Und dann gehen wir weiter durch einen weiteren Vorhang hindurch in das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste, wo die Truhe Gottes steht, die Bundeslade aus Gold, in der das Wort Gottes, die Gebote durch die Zeiten hindurch transportiert wird. dieses Allerheiligste, wo auch Gott auf dem goldenen Deckel der Bundeslade in seiner leuchtenden Wolke erscheint, um sich kundzutun. Dieses Allerheiligste ist das Bild für unseren Geist. Denn in unserem Geiste ist die Offenbarungsstätte für das Wort Gottes und für den Geist Gottes. In Römer 8 lesen wir, dass der Geist Gottes Zeugnis darüber ablegt, dass wir Kinder Gottes sind, in Zusammenarbeit mit unserem Leibe? Nein. In Zusammenarbeit mit unserer Seele? Nein. Sondern in Zusammenarbeit, in Kooperation mit unserem Geist. Dort geschieht die Wiedergeburt. Dort geschieht die Neuzeugung. Dort ereignet es sich immer wieder neu, dass das Wort Gottes in uns Frucht bringt und dass der Geist Gottes, die Schechina Gottes, die Wolke Gottes sich offenbart. Sprachort und Versöhnungsort. Aber auch die Seele soll mit hineingenommen werden in den Heiligtumsbereich des Geistes, weshalb sie ja auch zum Zelte des Zeugnisses gehört. Unsere Seele soll gereinigt werden vom Geiste aus und soll mitgeheiligt werden zur Errettung. Auch hier haben wir also wieder die Dreieinheit unseres Leibes. Wir erinnern uns wieder zurück an die dreifach geflochtene Schnur. Dieses Heiligtum hat übrigens auch Stangen, 60 Stangen, das Knochengerüst, 48 Bretter. Die Statik unseres Leibeszeltes ist gewährleistet. 4 Zeltdecken, die übereinander das Heiligtum bedecken. Unsere Haut, die eine solch wichtige Funktion hat. Viele wissen das gar nicht. Wir brauchen uns nur einmal mit Lack anzupinseln, dann würden wir ersticken. Weil wir nämlich nicht nur durch unsere Lungen atmen, sondern auch durch unsere Haut. Es ist alles in wunderbarer Weise im Wort Gottes niedergelegt. Das ist kein Umweg, den wir gehen. Wir werden gleich zum Resultat kommen. Das Zelt. Auf der anderen Seite das Haus. Im Worte Gottes ist es immer das Tempelhaus. Das Haus aus dem Himmel, das Haus von Gott. Der Tempelbau, den Salomo errichtet hat, nachdem das Volk Gottes in die Ruhe Gottes eingegangen war, wenn auch in eine vorläufige Ruhe. Da hat dann nicht mehr das Stiftszelt der Wüstenwanderung eine Rolle gespielt, es verschwand, sondern nun wurde der Tempel bleibend erbaut, das Haus Gottes. Drei Ausdrücke sind es, die in 2. Korinther 5 verwendet werden, für den Leib der Auferstehung, für die Geistleiblichkeit. Ich möchte es für die Brüder sagen, die ein wenig mehr das Wort Gottes erforschen. Die anderen dürfen mal einen Moment Pause machen und sich erholen. Erste Wort Oikos, Haus. Das zweite Wort Oikodome, der Hausbau. Das ist ein etwas stattlicheres Haus schon. Das dritte Wort Euketerion. Und das ist nun überraschend. Ist derselbe Ausdruck wie aus Judas 5, Vers 8. Ich merke immer wieder, wenn ich sage, die anderen dürfen sich ausruhen, dann hören sie doppelt so genau zu. Judas 5, Vers bis 8, da steht davon, dass die Fürstentümer und Gewaltigen, die damals ihr Fürstentum verließen und zu den Töchtern der Menschen eingingen, um die Zeugung Jesu aus der Maria vorwegzunehmen, in einer satanischen Weise, indem sie nämlich ins Fleisch eingingen und den Töchtern der Menschen wurden Titanen geboren, die Giganten der Urzeit, heißt es in 1. Mose 6. Dass diese Götter und Fürstentümer aus der unsichtbaren Welt auch ihr Euketerion verließen, das heißt ihre Geistleiblichkeit, die sie dort haben. Sind also nicht nur Geister, sondern Geister mit einem höher geordneten Leibe, mit einer Geistleiblichkeit. Und weil sie diese Geistleiblichkeit verlassen haben, suchten sie sich zu verkörpern in Menschen und tun dies seither immer wieder. Dämonen suchen Leiber, und wenn es die Leiber von Säuen sind. Das wissen wir aus den Evangelien. Vorzugsweise aber die Leiber von Menschen. Euketerion, die Geistleiblichkeit. Nun eine Frage, und jetzt binden wir den Sack zu. Wo blieb die Stiftshütte? Nun, sie war zunächst da und dort noch aufgestellt. Und nachdem der Tempel erbaut worden war, wurde sie nach 1. Könige 8, Vers 4 eingemottet. Sie wurde in einigen Zellen des Tempels eingelagert und ist später völlig verschwunden. Nun hat der Tempel die Offenbarungsrolle Gottes übernommen. Nur ein einziger Bestandteil der Stiftshütte wurde auch im Tempel weiterverwendet. Was war es? Die Bundeslade. Die Bundeslade aus dem Allerheiligsten wurde in den neuen Tempel gebracht und wurde dort im Allerheiligsten des Tempels aufgestellt und verblieb dort. Es war die Brücke zwischen dem Heiligtum der Wüstenwanderung, zwischen dem Zelt und dem Bau Gottes, dem Tempelbau. Und diese Brücke versinnbildlicht unsere Geistseele. Wir haben das ja vorhin gesehen. Unser Geist, abgebildet von dem Allerheiligsten, sonderlich abgebildet von der Bundeslade, dort, wo der Herr erschien, dort, wo der Herr redet, dort, wo der Herr sein Wort niedergelegt hat, dort, wo die Versöhnung immer wieder geschehen ist, jedes Jahr sinnbildlich auf dem Deckel der Bundeslade. Unsere Geistseele. Und zwar mit allen Bauplänen des Heiligen Geistes, mit allen Grundkonzeptionen, die Jesus durch seinen Geist in unserem Geiste niedergelegt hat. Aber auch mit allen Merkmalen unserer Persönlichkeit, unserer Person. Denn wenn unsere Seele nicht mitgenommen würde hinüber in jene Existenz, dann würden wir einst, wenn wir vor den Richterstuhl des Christus gestellt würden und wenn der Herr unser ganzes Leben abspult, damit wir noch einmal gerichtet und gereinigt würden, würden wir sagen, ach Herr, von wem redest du denn da? Wir würden überhaupt nicht wissen, wer wir sind und würden auch nicht wissen um unsere Vergangenheit. Nebenbei gesagt, das hat der Herr auch in unserem Leibeszelte jetzt in wunderbarer Weise gemacht. Alle Zellen unseres Körpers, und das sind einige Billionen, erneuern sich alle 7 Jahre. Das wissen Sie vielleicht. Sodass ich heute nicht mehr derselbe bin, der ich mit 17 Jahren war. Keine einzige Zelle meines Körpers ist noch dieselbe. Bis auf eine Ausnahme. Die Zellen des Gehirns werden nicht erneuert. Sie bleiben lebenslang dieselben. Und nur deshalb wissen wir um unsere Persönlichkeit, um unser Ich, um unsere Vergangenheit. Nur deshalb. Das gewährt die Identität unserer Person. Und weil die Geistseele als die Bundeslade Gottes hinübergenommen wird in die neue Existenz, bis in den Tempel Gottes, der den neuen Leib darstellt, nur deshalb wissen wir auch dort, wer wir sind, wer wir waren. Wir wissen um unsere Geschichte, um unser Werden, um unsere geistliche Biografie. Wir wissen auch um das Gericht Jesu und wir sagen Ja dazu, weil das die einzige Chance sein wird, dass wir einmal in die Vollendung eingehen. Ich weiß ganz gewiss, dass Brüder da sind, die sich stoßen werden an dem Wort Geist, Seele. Denn es gibt die Auffassung, dass die Seele mit dem Tode völlig erlischt. Denn die Seele ist im Blut, sagt man. Und der Geist ist im Gehirn. Aber eins ist wahr, die Seele ist nicht identisch mit dem Blut. Das Blut ist nur das Instrumentarium der Seele, so wie unser Gehirn nur das Instrumentarium unseres Geistes ist. Unser Gehirn ist nicht der Geist. Und ich möchte dazu doch eine Stelle lesen, die ganz klar sagt, dass auch unsere Seele mitgenommen wird und hinübergenommen wird. Verbunden mit dem Geist. Und je mehr wir hier die Kräfte des Geistes und der Erneuerung auch der Seele weitergeben, umso schöner wird dieser Vorgang sein. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos oder unverklagbar bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das heißt dann eben auch bis zur Ankunft, Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Also auch die Seele wird mit hinübergenommen in die neue Existenz. Die Bundeslade bildet die Brücke zwischen Stiftszelt und Tempelbau. So wie Paulus es einmal an einer anderen Stelle in 1. Korinther 15 in einem biologischen Bild sagt, das Samenkorn, das in die Erde fällt und verwest, ist unser gegenwärtiger Leib. Die Pflanze, die da werden soll, ist unser zukünftiger Leib, der Auferstehung. Und es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Samenkorn und Pflanze. Man denke nur an den Samen einer Rosskastanie und die Kastanie selbst. Und die einzige Brücke zwischen dem verwesenden Samenkorn und der werdenden Pflanze oder dem werdenden Tier oder dem werdenden Menschen ist der Keim. Das Samenkorn selbst verwest. Und dieser Keim trägt in der Erdmasse alle Baupläne, die notwendig sind zur Realisierung des neuen Geschöpfes, der fertigen Endgestalt, der Pflanze, des Tieres oder des Menschen. Und so trägt unsere Geistseele, möchte sagen die Bundeslade, alle Baupläne, die notwendig sind, alle Informationen zum Aufbau des neuen Leibes, jenes Tempelhauses, das wir einmal zur Verfügung gestellt bekommen. Ich möchte mit einem weiteren Gedanken schließen aus dem Alten Testament. Wenn unser Leibeszelt dargestellt wird durch die Stiftshütte, so ist es ganz gewiss nicht ohne Bedeutung, dass diese Stiftshütte durch die Wüste gezogen ist. Und zwar zwischen der Erlösung aus Ägypten und dem Eingehen des Volkes Israel in die vorläufige Ruhe Gottes. Auf dieser Wanderung durch die Wüste hat die Stiftshütte immer wieder Halt gemacht bei gewissen Ruhestationen. Und diese Ruhestationen werden uns in 4. Mose 33 allesamt genannt. Es sind 42 Stationen zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Eingehen in das Land Gottes, in die Ruhe Gottes. Wenn wir uns diese Stationen einmal aufschreiben, ich habe das getan, vielleicht auch mit der Namensbedeutung dieser Stationen der Wüstenwanderung. Ja, wir sollten sowas machen. Das kostet Mühe und solche Mühe braucht man beim Erforschen des prophetischen Wortes. Das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Und besonders dann, wenn wir schon in der Rente sind, dann ist das besser als Kreuzworträtsel lösen. Wenn wir uns diese Liste aufstellen, dürfen wir nicht mitzählen Ramses oder Ramses, das ist der Auszugsort Israel. Und wir dürfen nicht mitzählen die doppelten Nennungen der Ruheplätze, Es gibt manchmal in einem Satz eine doppelte oder dreifache Nennung. Dann kommen wir auf 42 Ruhestationen. Und das ist nun eigenartig. Es hat ja auch von Abraham bis auf Christus 42 Generationen gegeben. 3 mal 14 Generationen, so wie sie uns im Geschlechtsregister Matthäus 1 genannt sind. Und wenn man das umrechnet, man kann das ganz präzise tun, dann ist eine biblische Generation 47,6 Jahre. Und so wie es 42 Generationen waren, von Abraham, dem Stammvater Israels, bis zur ersten Erscheinung des Messias, so könnten es 42 Stationen sein, also reichlich 2000 Jahre zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen in Herrlichkeit, seiner Wiederkunft. Ich möchte das nur einmal als Möglichkeit nennen. Aber diese 42 Stationen des Zeltes in der Wüstenwanderung sind nun auch ein Bild für die Stationen unserer irdischen Wanderschaft in diesem Leibeszelt. Und es ist ja bezeichnend, dass die erste Station der Wüstenwanderung, wo das Zelt oder wo das Volk Israel sich gelagert hat, Sukkot heißt. Und Sukkot bedeutet Zelte. So wie es im Psalm 139 heißt, im Blick auf das embryonale Werden des Menschen im Mutterleib, du überzeltetest uns. So wörtlich nach dem Grundtext. Du gabest uns das Leibeszelt. Erste Station Zelte. Und die letzte Station, da sind wir am Jordan, dem Hinabeilenden, der in der ganzen Heiligen Schrift ein Bild für den Tod ist. Denn er führt in das Tote Meer. Der Todesstrom. Und dort lagert sich Israel von Bet Jesimot bis Abel Sittim. Bet Jesimot, Haus der Wüsteneien, Abel Sittim, Vergänglichkeit der Akazien. Und das ist wirklich ein Bild für unser Sterben, für unseren Tod. Haus der Wüsteneien, Vergänglichkeit der Akazien, das Akazienholz, ein Bild unseres sterblichen Leibes. Und wenn Sie sich dann auch noch die Bedeutungen der Namen aufschreiben, dann bekommen Sie etwas von der Charakteristik unserer Wanderschaft in unserem Leibesleben. Da gibt es Zelte, Versammlungen oder Lagerungen. Da gibt es Schlamm, Morast, Kot, Sumpf und Schilf. Dunkelheit, Höhlen und Schluchten. Berge, Wüsten und wilde Tiere. Ruinen und Trümmer. Und manch einer sitzt in den Trümmern seines Lebens. Schläge, Bitterkeit, Leid, Angst, Schrecken, Bande, Fesseln und Haft. Da gibt es die Gesetzlosen. Es gibt die Heiligen, die versucht und erniedrigt werden durch die Gesetzlosen. Und es gibt wenig Erfreuliches. Das allerdings auch Klarheit, Schönheit, Fruchtbarkeit, Fülle, Gütigkeit, Glückseligkeit hier und da einmal. Und am Ende die Übergänge zum Jenseitigen, zum Jordan, die Vergänglichkeit des Akazienholzes. Das ist die Wanderung der Stiftshütte unseres Leibes, dargestellt in den 6 mal 7 Stationen der Stiftshütte. Ich muss zum Schluss kommen, meine 70 Minuten sind gerade um. Ich möchte noch einmal das Wort des Apostels Paulus lesen. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir einen Wohnbau aus Gott, ein Haus nicht mit Händen bereitet, ein ewiges in den Himmel. Denn in diesem Zelte freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen mit unserer Behausung, mit dem Tempel aus dem Himmel, überkleidet zu werden. Nehemia mit seinen Männern berichtet einmal in seinem Büchlein, dass er mit seinen Männern die ganze Nacht Wache gehalten habe, bis zum Anbruch des Morgens. Und dann sagt er, wir kamen nicht aus unseren Kleidern heraus. Das könnte vielleicht uns einmal geschehen, wenn wir zu jener letzten Christusgeneration und Gemeindegeneration gehören, die die Wiederkunft des Herrn Jesus erleben wird, die nicht in das Sterben hinein müsste, sondern dann überkleidet würde. Wir kamen nicht aus unseren Kleidern heraus. Aber sie hatten mit der Waffe zu kämpfen. Je mehr die Nacht vorgedrungen ist. Vers 3. Wenn wir auch als Entkleidete nicht nackt erfunden werden, denn wir freilich, die in dem Zelte sind, seufzen beschwert, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu ausgerüstet hat, ist Gott, denn er hat uns auch das Angeld seines Geistes gegeben. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, solange wir unsere Heimat in dem Leibe haben, sind wir fern der wahren Heimat, weg vom Herrn. Denn durch Glauben wandern wir und nicht durch Schauen. Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Darum setzen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind beim Herrn oder noch in der Fremde, fern der Heimat, ihm wohlzugefallen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Amen.